Boris Palmer, Robert Habeck und Adolf Hitler in einer Sendung.
Oh mein Gott. Ich höre bis zum Schluss.
Tage wie diese. Das Wochenwichtigste aus Politik, Gesellschaft und Kultur. Jo Schück und Alex Bräucher fragen sich, was eigentlich gerade los ist.
Das fragen wir uns wie jede Woche und sagen ein herzliches Willkommen zu Tage wie diese. Hier sprechen Jo Schück und Alex Bräucher, wie wir gerade schon im Intro gehört haben. Deswegen eine vollkommen sinnlose Einleitung meinerseits. Ich versuche irgendwie nur, während ich rede, darüber nachzudenken, über was wir gerade sprechen, nämlich
das Thema der Woche.
Das ist ganz lustig. Alex Bräucher will über das Thema Migration reden, obwohl er ganz genau weiß, dass jetzt viele Hörer und Hörerinnen sagen werden, ach echt, das ist aber ein hartes Thema, ist ein hartes Thema.
Ich will.
Warum ist es dir so ein Anliegen?
Ja, weil wir sind ja beide aus Berlin und in Berlin ist ja das Unmögliche, wird wahrscheinlich ja wirklich, denn nach einer 21-jährigen SPD-Regierung wird jetzt wahrscheinlich ja die CDU den Bürgermeister stellen. Zwar im Rahmen einer großen Koalition, ganz raus ist die SPD nicht, aber da gibt es einen ganz großen Paradigmenwechsel. So, und zwar hat die CDU ja hier solide 30% geholt und das ist eigentlich im traditionell etwas roten und links-link-liberalen Berlin eigentlich ungewöhnlich. Daraufhin habe ich mir mal die Sonntagsfrage angeguckt, ja, die ganz normale Sonntagsfrage. Ja?
Das sind also ja alle Bundestags-Sonntagsfrage.
Die Bundestags-Sonntagsfrage, da sind ja alle großen Meinungsforschungsinstitute von Infratest, DIMA und YouGov und was weiß ich, alles vertreten. Und da sieht es genauso aus. Und da kann ich nur sagen, tschüss Ampel. Ist nämlich so, auch da im Bund ist sie alle komplett einig, die CDU absolut 30%. Mit riesem Abstand. Das heißt, adieu, mon Dieu. Berlin ist hier quasi eigentlich wahrscheinlich schon das Modell für den nächsten Bund. Denn da wird es auch so aussehen. Da ist es sogar noch extremer. Da schlägt die, also in der Hochrechnung, die AfD, die FDP um das X-fache.
Und du meinst, das hat was mit Migrationsfragen zu tun?
Naja, also wenn man jetzt allen Umfragen glauben darf, dann ist das in Berlin ja eigentlich daher gekommen, dass etwas, was ja auch von Schäbli und von linken Seiten auch als Rassismus bezeichnet wurde, ist die CDU, also einen Wahlkampf mit den Krawallen in der Silvesternacht gemacht hat. Und das war scheinbar ja so ein bisschen so der Tropfen, der es fast zum Überlauf brachte, dass alle dachten, ja gut, also okay, rumballern, Idioten sein, kein Problem, aber Polizeibeamte und Rettungsdienste angreifen, wirklich verletzen und Barrikaden anzünden, nee, fand jetzt glaube ich keiner gut. Und eigentlich war es ja so ein Law and Order Wahlkampf, ne? Von der CDU. Und dann hat ja Friedrich Merz hier bei unserem Ziehvater Markus Lanz in der Sendung ja auch nochmal nachgelegt, ne? Und hat sich ja so mit so Aussagen wie die kleinen Paschas, die trampeln auch irgendwie den Lehrerinnen auf der Nase rum, so ganz schön aus dem Fenster gelegt, viel Kritik geerntet von links und viel Beifall von rechts. Und da sehe ich jetzt schon, dass es so einen Paradigmenwechsel auf einmal in Deutschland gibt.
Oh, und du meinst, dieser Paradigmenwechsel ist nicht nur ein Protestwechsel im Sinne von die Ampel ist doof und die linken progressiven Bündnisse sind doof, sondern auch, das hat viel mit Migration zu tun, glaubst du?
Ich weiß nicht, aber die Idee ist ja so, diese Migrationsvorschläge kommen ja jetzt eben nicht von der AfD, ja, sondern die kommen ja jetzt von den Grünen. Und ja, gut, von Boris Palmer und den sogenannten Realos, der Realo-Gruppe, der ist ja jetzt generell kein typischer Grüne. Und da gab es ja auch schon mal Parteiausschlussbestrebungen und so weiter und so fort. Nicht? Er ist ja auch immer ein Querkopf. Er hat übrigens auch bei Markus Lanz in der Sendung, jetzt haben wir sie aber genug beworben, aber jetzt haben wir auch bei Markus Lanz gesessen und hat gesagt, er hat ganz viele Leute bei sich im Land, der kann nur fürs Land sprechen, die seit 6 Jahren da sind, seit 6 Jahren Arbeitsgenehmigung haben und einfach auf der faulen Haut liegen. Mag sein, das kann ich nicht beurteilen, wie das so ist. Er hat auch sehr viel Gegenwind bekommen. Aber jetzt hat er sich ja hingesetzt mit ein paar anderen Realos und hat ein Papier geschrieben und eine Forderung für eine Reform der Migrationsgesetze geschrieben. Und das finde ich schon interessant, weil das kommt ja jetzt tatsächlich auch von einem Grünen, von einem auch streitbaren Grünen. Aber ich glaube, dass die ganzen Wahlaussagen, also Berlin und die zitierte Bundestagswahlprojektion, beide auch die gleiche Sprache sprechen, dass da möglicherweise etwas im Argen liegt, was die Bevölkerung gelöst haben möchte.
Also vollkommen außer Frage steht ja, dass Kommunen und Landkreise, egal welcher politischer Couleur, gerade an die Grenzen ihrer Schaffensfähigkeit kommen, weil einfach viele Geflüchtete im Land sind und auf verschiedene Kommunen verteilt werden sollen mit den entsprechenden rechtsradikalen Protesten, mit dem entsprechenden bürgerschaftlichen Engagement, was das fast schon gelernt, die Dynamiken, die sich dabei entfalten. Aber natürlich, überall werden die Hilfeschreie lauter. Achtung, wir haben zu wenig Kohle, wir haben teilweise zu wenig Platz, wir wissen nicht genau, wie wir umgehen sollen. Ne? Gibt es in verschiedenen Landkreisen in der ganzen Republik gerade Diskussionen. Die einen wollen das Problem gelöst haben, indem sie einfach bessere Infrastruktur schaffen für eben mehr geflüchtete Menschen. Und die anderen, und das ist dann meistens nach meinem Dafürhalten ein sehr durchschaubarer, populistischer Versuch zu sagen, wir müssen weg, mehr abschieben. So. Und der Boris Palmer hat jetzt mit seinen, wie hat er sie genannt, Verrealos, also Grüne, Ver, französisch Grün, Verrealos hat sich die Gruppe genannt, fand ich auch sehr interessant. Gibt so einen leicht akademischen, auch so einen leicht distinguierten Anstrich der ganzen Sache. Haben sie sich also hingesetzt und haben Forderungen geschrieben und korrigier mich, ich höre da vor allem raus, kriminelle Ausländer abschieben.
Nein, gar nicht.
Okay. Was hast du rausgehört?
Also ich habe rausgehört, erstmal sagt man, wenn jemand kommt und Schutz ersucht in diesem Land, dann soll er sich bitte auch mit unseren Werten einverstanden erklären. Ja? Demokratische Werte sind es, das sind Rechte der Frau und Gleichberechtigung von Mann und Frau. Es ist religiöse Toleranz, das heißt also auch egal, welche Religion du jetzt hast, du bist tolerant den anderen Religionen gegenüber und steckst jetzt niemandem ein Messer in den Hals, nur weil der andere was anderes glaubt. Und da geht es auch um die Anerkennung des Existenzrechts des Staates Israel. Das ist ja, sagen wir mal, so ein, sagen wir mal, naja, wie soll ich mich jetzt vorsichtig ausdrucken, ein verbreitetes Schema, dass es sozusagen in radikal oder fundamental islamischen Glaubensgemeinschaften oft einen gewissen Antisemitismus gibt, ja, den manche Hassprediger auch so verbreiten. Sicherlich jetzt nicht, also ich kann keine Zahlen nennen und will auch nicht für die Masse sprechen, aber das ist ja schon auch doch ein artikuliertes Problem.
Ich finde das auch wichtig, das zu sagen, es gibt importierten Antisemitismus, sogenannten, den gibt es, der Antisemitismus der sogenannten biodeutschen Bevölkerung steht dem nichts entgegen, muss man auch immer dazu sagen. Also wir haben ein Antisemitismusproblem und teilweise in vergleichsweise kleinen Teilen wird der auch von radikalen Islamisten gefördert, eindeutig.
Aber was spricht dagegen? Also ich vergleiche es immer mit dem Einwanderungsgesetz in Amerika. Und da ist es sogar so, wenn du Urlaub machst in Amerika, dann bekommst du diesen Zettel und dann musst du ankreuzen, dass du irgendwie kein Terrorist bist, nie in einem terroristischen Anschlag verwirrt und dass du nicht an einem Genozid beteiligt warst, auch nicht an den Morden der Nazis und so weiter. Also ich finde, in vielen Ländern verlangt
das ist
man
so
das.
Geil. Entschuldigen Sie, Sie wollen in unser Land kommen. Sind Sie ein Terrorist? Ich kreuze an. Ach so, nein. Waren Sie an den Nazi-Verbrechen beteiligt? Muss ich mal kurz überlegen. Ja, sag ich auch mal nein. Haben Sie schon mal einen Genozid begangen? Was sage ich jetzt am besten?
Das sind ganz ausgebuffte Rätsel. Ja. Ist 9-11, ist 9-1-1, ist das für dich ist Terroranschlag oder ein Porsche-Modell?
Ja, eben, genau. Ja. Also, tolle Fragen. Ja.
Mhm. Kann Deutsch natürlich immer mit Porsche beantworten.
Okay. Also der Vorschlag ist ein Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung.
Sie.
Aber ist das nicht eine Selbstverständlichkeit?
Nee, also, gar nicht.
Warum nicht?
Ja, aber ist ja nicht so, wird hier nicht verlangt.
Wir haben ja ein Grundgesetz. Also wer auf deutschem Boden agiert, bekennt sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung.
Aber das ist andersrum gedacht. Du sagst dann, ja gut, dann werden halt Leute straffällig, wie immer ein bestimmter Prozentsatz, und die werden dann halt von uns bestraft. Okay, aber hier ist ja der Ansatz zu sagen, wenn man kommt, soll man schon unterschreiben, dass man sich daran hält und ansonsten kann man abgeschoben werden. Denn das ist ja sozusagen, eine Art Gastrecht, was da gilt. Und wenn man schon sagt, ich bin schutzbedürftig, ich werde verfolgt, ich armer, ich brauche Schutz, dann soll man sich zumindest auch an die Regeln halten. Das finde ich nachvollziehbar. Also nach dem Motto, man scheißt ja auch nicht in die Wohnung, in die man eingeladen wird, auf den Teppich.
Ja, aber ich glaube, diese Debatte ist eine Scheindebatte, weil natürlich, also vollkommen eindeutig und klar, kann jeder vollkommen zu Recht fordern, wer in Deutschland Asyl oder Zuflucht sucht, sollte sich natürlich an die Regeln, muss sich an die Regeln unseres Rechtsstaates halten.
Und warum das nicht unterschreiben?
Ja, von mir aus auch unterschreiben und sein Kreuzchen setzen. Wir haben es ja gerade bei der Amerika-Nummer gemerkt, das ist natürlich leicht gemacht und das wird natürlich auch jeder machen und ehrlicherweise wird auch jeder islamistische Straftäter, der irgendwie versucht hier einen Terroranschlag zu verhindern, wird natürlich trotzdem sein Kreuz machen, weil ja, ich finde Demokratie toll, ist ja vollkommen klar. Also von daher, hey, geschenkt, wenn wir noch zu wenig Bürokratie haben, können wir das gerne oben draufsetzen. Ich meine das gar nicht lächerlich gemeint, gar nicht lächerlich gemeint. Ich finde das gar keinen schlechten Vorschlag. Ich glaube nur, es löst kein einziges Problem.
Warte, es löst das Problem von straffällig werdenden Asylbewerbern. Denn die noch keinen Pass haben oder kein dauerhaftes Aufenthaltsrecht, die werden dann nämlich abgeschoben nach dem Motto, du hast sie jetzt hier verkackt.
Und jetzt kommt nämlich die interessante Frage von wegen Problemlösung. Wohin werden die denn abgeschoben?
Gute Frage. Natürlich hast du recht. Es gibt ein Problem, dass die Herkunftsländer die normalerweise nicht nehmen. Oder wenn man sie da hinschickt, dann kann man sie auch, dann kann man sie gleich dem Henker ausliefern. Das geht natürlich auch nicht gut. Ist richtig. Trotzdem finde ich das eine korrekte Sache. Jetzt geht es aber noch weiter.
Ist es denn jetzt nicht auch so, dass kriminelle Ausländer oder kriminelle Asylsuchende jetzt auch schon abgeschoben werden können, auch wenn sie ihr Kreuz nicht gemacht haben?
Können, werden aber nicht, ne?
Ja. Woran liegt das?
Das liegt, glaube ich, an der Überforderung der Verwaltung, oder? Und der Justiz, oder?
Darf ich einen kurzen Exkurs machen? Ich habe mir die Zahlen angeschaut, weil ich fand das total wichtig, weil du hast vollkommen recht.
Die Lottozahlen.
Ja, die Lottozahlen. Man wird sehr, sehr oft in diesen Diskussionen gerät man, wie ich finde, wirklich aufs falsche Nebengleis manchmal.
Sag mal.
Mit berechtigten Diskussionen. Also, ich habe mir mal angeschaut, wer wird eigentlich abgeschoben und warum. 2022 gab es insgesamt 12.000 Abschiebungen, davon ungefähr ein Drittel nach dem Dublin-Verfahren. Also Menschen, die in Europa Schutz suchen, müssen ja in dem Land Asyl beantragen, in dem sie zuerst ankommen. Das ist in der Regel nicht Deutschland, weil niemand nach Deutschland schwimmen kann zum Beispiel, sondern eher Italien, Spanien oder irgendwelche europäischen Außengrenzen. Also wurden ungefähr ein Drittel davon, also 4.000 Leute, in andere europäische Länder abgeschoben. So will es die Rechtslage. Es gab 7.000 freiwillige Ausreisen und insgesamt also 12.000 Menschen, die tatsächlich unter Zwang teilweise abgeschoben wurden, teilweise in Herkunftsländer. Insgesamt, und jetzt sind wir aber im Jahr 2022, Mitte des Jahres, also zum Stichtag 30. Juni, haben in Deutschland 300.000 ausreisepflichtige Menschen gelebt. 300.000. Das ist ein Anstieg zu 2015 um fast 50%. Das ist also eine ganze Menge Menschen, die ausreisepflichtig sind, deren Asylstatus und teilweise auch der Duldungsstatus abgelaufen ist, aus welchen Gründen auch immer, die allerwenigsten davon aus kriminellen Gründen, sondern einfach, weil das Asylrecht dann keine oder der Asylstatus keine Wirkung mehr hatte. 82% von diesen können aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht abgeschoben werden. In aller Regel liegt es daran, weil man nicht weiß, wo sie wirklich herkommen, weil sie entweder willentlich oder unwillentlich keinen Pass dabei hatten, weil man nicht genau weiß, wo sie sind, weil sie staatenlos sind, das gibt es auch, oder weil die Herkunftsländer sie einfach nicht aufnehmen. Also zum Beispiel Tunesien sagt, sorry, aber so einen Kriminellen wollen wir gar nicht und wir nehmen den nicht, dann bleibt Deutschland nichts anderes übrig, als den hier zu behalten. Will sagen, die Abschiebungsforderung, ne, mehr Abschiebung und sowas, natürlich ein gewisser Teil besteht daraus, dass eben Behörden falsch miteinander kommunizieren, dass Asylverfahren oder überhaupt die ganzen Verfahren im Ausländerrecht teilweise zu lange dauern oder eben viele andere Gründe, die man verbessern kann. Aber der Hauptgrund und der allergrößte Teil der Menschen, die eben nicht abgeschoben werden, obwohl sie abschiebepflichtig wären, der liegt an ganz anderen Gründen. Übrigens Gründe, die man nicht ohne weiteres lösen kann.
Ja, pass auf, aber jetzt kommt auch noch ein Vorschlag aus der Realo-Gruppe um Palme. Der heißt nämlich, die Menschen, die erstmal hier ankommen und keinen Pass haben, und weil es ist ja auch so einfach, wenn man dann sozusagen, wenn man weiß, wenn man keinen Pass hat, dann wird man auch nicht mehr abgeschoben, dann lässt man den hier erst recht verschwinden oder bringt den gar nicht mit. Jedenfalls, die sollen erstmal in Auffangeinrichtungen, sprich in irgendwelche, sagen wir mal, Auffanglager. Lager ist jetzt immer ein etwas schwieriges Wort in Deutschland, finde ich, aber Auffangeinrichtung.
Und es ist auch nicht nur in Deutschland ein schwieriges Wort. Ich finde Lager ein schwieriges Wort insgesamt.
Genau. Du weißt, worauf ich hinaus will. Aber ich finde, das ist nicht so schlecht. Da sollen die Leute dann, die sich nicht ausweisen können, erstmal identifiziert werden und die Fingerabdrücke sollen genommen werden, sodass man dann auch die Wiedereinreise mit einem gefälschten Pass oder mit anderen Pässen oder wieder ohne Pass verhindern will. Das finde ich nicht schlecht, ehrlich gesagt. Weil es ist ja auch so, das Ausnutzen von Asylrecht wenn man jetzt mal sagen, dass es das auch gibt, ja, also ein gewisser Prozentsatz nutzt es auch aus, das ist sicherlich schlecht für alle. Das ist schlecht für die Akzeptanz in der deutschen Bevölkerung, genauso schlecht, aber auch für die wirklich Schutzsuchenden, nicht? Das muss man wirklich mal so sagen.
Die große Mehrheit stellen.
Wahrscheinlich, genau. Aber trotzdem. Und insofern
statistisch erwiesenermaßen.
Genau, aber insofern ist, sagen wir mal, die Identifikation und erstmal die sozusagen bis zur Klärung des Asylstaates, das Festhalten in der Einrichtung und dann gegebenenfalls das direkte Abschieben, ist, glaube ich, einfacher, als wenn man erstmal, wie du schon sagst, 300.000 Leute, die hier sind und dann gar keinen Weg zurückfinden. Du hast natürlich recht, ja, wenn das Herkunftsland sie nicht annimmt, was soll man dann machen? Ich meine, wieder ins Schlauchboot setzen? Nein, Spaß, aber böser Spaß. Aber also geht halt auch nicht, ne?
Unterwegs auf dem Stairway to Heaven auf Hawaii, auf der Yacht von Ex-Diktator Saddam Hussein oder zum Abendessen mit der mächtigsten Glaubensgemeinschaft der USA. Reporter erzählen persönlich und hautnah ihre Abenteuer aus aller Welt. Mission Wissen weltweit, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, wie gesagt, also ich glaube, niemand kann etwas dagegen haben, dass man Regeln durchsetzt, die man haben. Es besteht, also ich habe ein ganz großes Interesse daran, dass die Regeln unseres Rechtsstaats eingehalten werden. Ne? Und zum Beispiel, wenn es einen Kriminellen gibt, der, sagen wir mal, sein Bleiberecht verwirkt, indem er straffällig wird, dann muss er damit Konsequenzen rechnen. Und ich bin ein großer Fan davon, dass die Regeln, die wir haben, auch durchgesetzt werden. Einerseits. Mhm. Andererseits glaube ich, dass wir über diese Diskussion leider, also ich unterstelle mal einigen, die in der Debatte agieren, mindestens mal eine politische Wirkung erzielen zu wollen, weil sie, wie ich sage, auf Nebengleisen agieren. Diese ganzen Sprüche, die wir jetzt auch hören, gerade aus so unionsgeführten Ländern oder Innenministern, die dann von Migrationskollaps und dem massiven Integrationsversagen reden, das erzeugt eine Stimmung und auch eine Angst, die nicht zur Konstruktivität beiträgt. Ja. Also ich glaube, wir brauchen gar nicht so sehr, lass mich ganz kurz ausreden.
Ja, nein, ja, ganz kurz? Klar.
Ja, wir brauchen gar nicht so sehr über das Klein-Klein streiten, wo, wann, welcher Fingerabdruck genommen wird. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel im Denken insgesamt, glaube ich. Denn wir sind mitten in einer Klimakrise. Es waren jetzt schon noch nie so viele Menschen auf der Flucht weltweit als jetzt schon. Es werden noch mehr werden. Also ob uns das passt oder nicht passt, ist dabei völlig egal. Es werden mehr Menschen nach Mitteleuropa kommen, weil sie zum Beispiel in ihrer Heimat nicht mehr leben werden können. Wir werden das alles spüren hier, wie gesagt, ob uns das passt oder nicht. Wir müssen irgendwie damit umgehen in diesem Wohlfühl-Mitteleuropa. Und jetzt ist die Frage, picken wir uns mit Schaum vom Mund immer wieder die kriminellen Arschlöcher raus, um Stimmung gegen Geflüchtete insgesamt zu machen? Oder besinnen wir uns auf, sagen wir mal, unsere Grundwerte und suchen Lösungen, wie wir auch in Zukunft mit mehr Geflüchteten umgehen können? Denn es werden in Zukunft mehr Menschen werden. Ne? Wie gesagt, ob uns das passt oder nicht. Und ich glaube, da sollten wir eine Energie reinstecken. Wie gesagt, kriminelle Arschlöcher wird es immer geben und mit denen müssen wir umgehen. Ja, bin ich auch, harte Strafen, abschieben, super, kann man genauso unterschreiben. Aber das ist gar nicht das Problem. Ich glaube, das wird ein viel größeres Problem, wo wir Landkreise, Kommunen und so weiter viel stärker unterstützen müssen, weil wir gar nicht umhin kommen, uns mit einer großen Zahl von Menschen, und das steht ja hinter diesen Zahlen, steht ja immer ein Mensch oder Familien oder Frauen, Kinder, die meisten aus Kriegsgebieten oder die nicht mehr leben können, weil es einfach kein Leben mehr gibt in ihrem Land, aus Klimagründen zum Beispiel. Darüber müssen wir uns Gedanken machen und ich finde, damit nimmt man den Populisten viel mehr den Wind aus den Segeln.
Ja, ich gebe dir recht und das ist das Gute, dass du nochmal darauf hinweist, dass eine der Hauptursachen für Migration klimatische Veränderungen sind, aber einen großen bösen Mann darf man auch hier nicht ungenannt nennen, nämlich der verantwortlich ist für den Flüchtlingsstrom aus Syrien und aus der Ukraine, nämlich Putin. Ja, ich meine, Putin hat letztendlich Assad dabei geholfen, die Zivilbevölkerung zu vertreiben und platt zu bomben. Und das hat letztendlich den ersten großen Strom an syrischen Flüchtlingen ausgelöst. Da können wir jetzt keine Lösung für finden. Aber ich wollte noch mal eins sagen, um gerade die ukrainischen Flüchtlinge noch mal zu nennen. Die wiederum fallen ja überhaupt nicht negativ auf. Also, denn das, die, naja, also, weil sie sind sehr schnell integrierbar, nicht? Sie sind sehr schnell in Deutschkursen drin und sehr schnell auch in der Arbeit. Also, wir haben letztens darüber gesprochen, dass sie schon einen extrem großen Anteil der Geflüchteten hier schon bereits in Lohn und Brot sind, wie man so schön sagt. Ich weiß, es ist auch eine gewisse Ungerechtigkeit, weil teilweise wurden sie ja auch besser behandelt als andere Geflüchtete. Das wurde ja immer wieder bemängelt. Genau, ja, ja. Das wollte ich damit nicht sagen. Ich wollte nur sagen, man kann sie auch nicht alle in einen Topf werfen, nicht?
War mir jetzt auch wichtig, das nochmal zu betonen. Es klang so, die Ukrainer sind ja leicht integrierbar und die Muslime nicht.
Nein, das wolltest du nicht sagen. Das wollte ich nicht sagen. Ich wollte nur sagen, ich glaube, die fallen jetzt nicht so ins Gewicht, weil ich sie jetzt gerade beide Flüchtlingsströme Putin angelastet habe. Deswegen wollte ich den Unterschied nur nochmal machen. Nein, auch das ist nicht der Fall. Ich meine nur so, ich möchte nochmal ganz kurz über die Arbeit reden oder inwieweit sie arbeiten dürfen oder können. Denn das war ja auch ein zentraler Punkt von Boris Palmer, unter anderem in der Sendung von Markus Lanz, dass er sagte, er hat ganz viele in seinem Land, die seit Jahren dort sind und Arbeitsgenehmigungen haben. Nicht zu vergessen, Klammer auf, am Anfang gab es Arbeitsverbote, ja. Da durften Geflüchtete gar nicht arbeiten. Das wurde dann aber relativ schnell wieder aufgehoben. Die aber gleichzeitig seit Jahren hier sind und nicht arbeiten. Und das ist natürlich da unten im Süden, im Ländle, da wird das natürlich nicht so gern gesehen, wenn jemand nicht arbeitet. Nein, aber grundsätzlich ist uns allen klar, dass jemand, der irgendwie eine Erwerbstätigkeit nachgeht, A, natürlich einen guten Beitrag zur Gesellschaft leistet und B, natürlich auch für seine Selbstständigkeit und Integration selber sehr viel tut. Also das ist ja auf jeden Fall wünschenswert.
Das ist mir ein bisschen zu viel Hörensagen, ehrlich gesagt. Ich kenne natürlich die Zahlen jetzt auch nicht. Wir wissen nur, Boris Palmer sagt. Das ist kein Argument in meinen Augen.
Nee, ich will auch gar nicht Boris Palmer, er bekam ja auch dann Gegenwind, aber trotzdem sind noch zu wenig Geflüchtete, sagen wir mal, aktiv im Arbeitsmarkt. Das, glaube ich, kann man schon festhalten. Wie auch immer es aussieht, sollte es ja ein Ziel sein für jeden, sozusagen auch Bürger des Landes, ob jetzt geflüchtet oder nicht, oder jemand, der sich hier aufhält, dass er Arbeit haben kann und darf und auch arbeiten soll, nicht? Das ist ja, also zu helfen, ist ja auch eine Integrationsleistung, zu helfen, Leute in Arbeit zu bringen, um es mal positiv zu sagen und nicht zu sagen, die sind faul und liegen auf der faulen Haut und wollen nicht arbeiten. Also zu helfen, bei der Integrationsleistung Arbeit zu finden, sollte doch auch ein Ziel sein. Und da, finde ich, machten sie jetzt auch keine falschen Punkte.
Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Also wie formuliert man das? Mit welchem Paradigma geht man da rein? Ich sage das Wort nochmal, weil ich glaube, ich weiß nicht, warst du mal in der geflüchteten Unterkunft? Hast du mal mit den Menschen da gesprochen? So, nee. Ich habe das ein paar Mal schon gemacht. Ich habe mit vielen Sozialarbeitern und auch mit Landräten da über das Thema gesprochen. Wenn du da bist, also das ist ja ein absoluter Ausnahmezustand. Ich glaube, ich weiß es nicht ganz auswendig, ich glaube, so nach 15 Monaten hast du als Asylbewerber die Möglichkeit, überhaupt eine Arbeitserlaubnis zu erhalten. Also ungefähr so, nach 15 Monaten. Da bist du schon fast anderthalb Jahre in einem Land und lebst meistens in einer Sammelunterkunft, in einer Erstaufnahmeunterkunft. Wenn du Glück hast, bekommst du irgendeine Wohnmöglichkeit, die ein bisschen, sagen wir mal, adäquater ist für menschliche Bedürfnisse als so eine Erstaufnahme-Sammelgeschichte. Also die Frage ist, bist du physisch und psychisch überhaupt in der Lage zu arbeiten? Dann darfst du überhaupt arbeiten. Du brauchst also eine Genehmigung dafür. Das ist alles nicht so einfach, wie man sich das vielleicht von außen vorstellt. Ich komme hierher und suche mir erstmal einen Job. Das ist gar nicht so einfach. Ne? Bürokratisch nicht einfach, rechtlich nicht einfach und übrigens auch aus menschlichen Gründen nicht immer so einfach. Und natürlich muss es das Ziel eines Aufnahmelandes sein, in dem Fall Deutschland, so viel wie möglich Leute, und wir haben einen extremen Mangel an Arbeitskräften, so viel wie möglich Menschen in Arbeit zu bringen. Das wird ja in vielen Teilen auch gemacht. Und ich glaube, man muss eher, wie du schon sagst, also Arbeitshemmnisse abbauen. Wir lesen jetzt auch ständig und immer wieder von Menschen, zum Beispiel der eine Nigerianer ist es, glaube ich, der in Bayern gerade abgeschoben werden soll, obwohl er im Fußballverein unterwegs ist, obwohl er gerade als Pflegekraft ausgebildet wird. Ich meine, wir brauchen Pflegekräfte, aber der Mann hat keinen offiziellen Aufenthaltstitel mehr, also muss er abgeschoben werden. Das ist völlig absurd, ne? Das erleben wir ständig und immer wieder. Ich glaube, diese Fälle, also die positiv formulierten Fälle, sind viel stärker zu bearbeiten. Da sollten wir viel mehr Energie reinstecken, als in diesen vergleichsweise geringen Prozentsatz von angeblich faulen Asylbewerbern. Deswegen finde ich die Diskussion, auch diese Palmer-Diskussion, dies gibt es, und ich will die Probleme auch nicht verschweigen. Ne? Also das darf man auch nicht falsch verstehen, aber ich glaube, wir müssen viel mehr ins konstruktive Denken reinkommen, als in wer alles so blöd ist und wer alles noch abgeschoben werden muss. Das bringt uns ja gar nicht weiter. Als Land nicht, die Menschen bringt es nicht weiter, und ich betone es nochmal, das Problem wird eher größer werden. Also müssen wir nach Lösungen Verbindung suchen und nicht irgendwie so eine Stimmung aufbauen, dass wir das am besten alles wegdrücken können, indem wir die Kriminellen abschieben. Das ist gar nicht das Problem.
Ja, ich glaube, du hast recht. Es ist halt auch wahnsinnig kompliziert in Deutschland, wenn man eine sogenannte sozialversicherungspflichtige Arbeit aufnimmt. Ja, dann ist man ja eine richtige, nicht? Also dann braucht man die ganze, im deutschen Rechtssystem, die ganze Klaviatur an Nummern. Ne? Man muss angemeldet werden. Man muss angemeldet werden bei der Rentenversicherung, bei der Sozialversicherung. Ne? Man ist krankenversichert automatisch gesetzlich. Das ist, glaube ich, kompliziert. Ne? Also tatsächlich. Und, aber vielleicht gäbe es ja auch noch eine andere Lösung. Vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Zwischenlösung, sowas wie, ich sag mal, ja, gemeinschaftliche Arbeit oder so, wogegen jetzt niemand was haben kann. Ich meine, auch niemand, der, sagen wir mal, von erwerbstätigen jungen oder mitteljungen Menschen hat ja auch Bock, 15 Monate in so einem weißen Kasten, in einem Container zu sitzen, nicht? Ich meine, dann macht man doch lieber vielleicht irgendeine gemeinnützige Arbeit, ich weiß nicht, Gärtnerei oder was, Sachen, wo man jetzt auch keine Vorbedingungen braucht, die man vielleicht auch trotz Sprachhemmnisse, ich will jetzt nicht sagen, nicht nur einfache arbeiten, ne? Das wollte ich jetzt nicht sagen, dass man irgendwie für seine Sozialleistungen arbeiten gehen soll, aber das ist doch auch irgendwie ein wertvolles Gut, also für beide Seiten.
Ich weiß, welchen Punkt du meinst. Ich tue mich wahnsinnig schwer, dass hier wir zwei Nasen in unserem Podcast-Studio sitzen und darüber reden, dass der Syrer bitte mal Gartenarbeit machen soll. Ich finde das wahnsinnig schwierig.
Ich glaube, dass das jeder will, der da so hockt.
Viele bestimmt und viele machen das ja auch. Und es gibt ja auch, das darf man auch nicht vergessen, also wenn man sich diese Statistik mal anschaut, ich glaube, ein Viertel der rund 2 Millionen schutzsuchenden Menschen. Ein Viertel der 2 Millionen schutzsuchenden Menschen ist im Arbeitsmarkt angekommen. Das klingt erstmal wenig. Nur ein Viertel, warum das? Das ist aber viel mehr als vor 5, 6, 7 Jahren. Das ist auch interessant, denn es hat sich durchaus was getan. Es werden Bürokratiehemmnisse abgebaut. Auch gerade der Arbeitskraftmangel in Deutschland hat da schon vieles bewirkt, denn viele Kommunen erteilen auch leichter eine Arbeitserlaubnis. Und ich meine natürlich, die allermeisten Menschen, wie du vollkommen zu Recht sagst, die kommen ja nicht her, um sich Boris Palmer-mäßig auf die faule Haut zu legen. Also die meisten wollen ja tatsächlich was tun. Die da bleiben wollen, sowieso. Und die größte Barriere ist immer noch die Sprachbarriere. Wenn du nicht gut Deutsch kannst, dann kommst du in vielen deutschen Betrieben eben nicht richtig voran. Inzwischen ist aber der Arbeitskraftmangel so groß, ich habe jetzt gerade einen Unternehmer gesehen in so einer ARD-Reportage, der gesagt hat, mir ist das scheißegal, welche Sprache die Menschen sprechen. In Notfalls erkläre ich mit Bilderrätseln, was ich will. Wir brauchen unbedingt Leute. Und dann ist es also eher eine Frage, wie kann man bürokratische Hemmnisse so abschaffen, dass Menschen mit fast egal welcher Qualifikation, so weit sind wir schon, in Betriebe reinkommen, weil nämlich sonst hier in Sachen Wirtschaftsleistung ganz viele Lichter ausgehen werden. Das darf man auch nicht vergessen. Also ich glaube, wie gesagt, ich finde, wir sollten, ich wiederhole mich, bei dieser Diskussion immer darauf achten, welche konstruktiven Lösungen wollen wir, suchen wir und immer versuchen, diese Ausnahmen, ne? Also der kriminelle Messerstecher, die Abschiebung, die nicht ging, weil die Behörden nicht wussten, wo derjenige überhaupt ist. Ne? Also Leute, die Straftaten begehen, obwohl doch der eigentlich im Knast sitzen sollte und so ein Kram. Das erleben wir auch immer wieder. Blöde Punkte muss man aufarbeiten, wichtig, da werden Fehler gemacht. Aber das ist nicht das eigentliche Problem.
Das Fundstück der Woche.
So, jetzt haben wir uns über Migration gestritten und unser Fundstück der Woche passiert, also es passt eigentlich nie rein, ne? Ja. Auch hier nicht. Deswegen jetzt schon mal Entschuldigung an die Hörerschaft, wenn es unpassend wirkt. Ist überhaupt nicht unpassend gemeint, aber uns ist das vor Wochen begegnet. Wir fanden es wahnsinnig kurios und haben gedacht, wir müssen das unterbringen. Und in den letzten 500 Folgen, Tage wie diese, haben wir immer das Gefühl gehabt, das passt nicht. Jetzt haben wir gerade über Migration gesprochen. Jetzt passt es auch nicht, aber es muss irgendwann mal raus.
Ja, zur Migration passt's, ja. Soll ich es mal sagen? Oder? Also, unser Thema ist Adolf Hitler. Ja, man kann auch nur drüber lachen, ja, weil es nicht der Adolf Hitler ist.
Genau. Adolf Hitler kämpft gegen toxische Männlichkeit. Das ist eine Meldung, die ist gar nicht mal so jung. Die
aus dem Volkssturm 1944.
Fast. Adolf Hitler ist allerdings ein Mensch, der eigentlich im vollen Namen Adolf Hitler Unona heißt. Seine Eltern haben ihn aus verschiedenen Gründen Adolf Hitler genannt. Und er ist aber Landrat aus Namibia. Und das Schöne an diesem Adolf Hitler, an dem Adolf Hitler der Gegenwart ist, Es ist ein guter Mensch. Adolf Hitler kämpft nämlich wirklich gegen toxische Männlichkeit. Er ist, er ist Frauenrechtler.
Ja, und er kämpft wahrscheinlich auch so ein bisschen gegen seinen Namen, ne? Also Namibia ist ja auch eine ehemalige deutsche Kolonie, das Deutsch-Südwestafrika gewesen, aber das war jetzt auch noch, sagen wir mal, vor den Nazis, aber dennoch, ja, wahrscheinlich haben die Eltern ihn eher so aus Fanboy-Tum irgendwie so genannt, aber er möchte halt damit gar nichts zu tun haben. Er ist gegen seinen, also er steht auch überhaupt nicht hinter seinem Namensgebenden. Aber ja, er kämpft eigentlich sehr fein und sehr fair für die Rechte von Frauen und gegen toxische Männlichkeit, wie du schon gesagt hast.
Hey.
Hallo.
Wir sind Ariana.
Und Bene.
Und ihr könnt euch aussuchen, wer von uns wer ist. Wir hatten 2,5 Jahre Kinderwunschzeit. Es war wirklich eine ganz tolle Phase in unserem Leben. In der Zeit haben wir angefangen, einen Podcast aufzunehmen, darüber, wie es uns so geht und was wir da so erleben. Ja, und dann ist das passiert, womit keiner rechnen konnte, Leute. Ich bin schwanger geworden. Und jetzt ist aus unserem Kinderwunsch-Podcast irgendwie ein Schwangerschaftspodcast geworden. Hey.
Ja, und es muss ja weitergehen. Und deswegen reden wir jetzt über so lustige Sachen wie zum Beispiel meine wahnsinnige Angst vor der Fontanelle.
Du hast Angst, dass der Kopf kaputt geht,
ja, ist
ne?
wie so ein Notausknopf.
Ja. Oder zum Beispiel, dass ein Baby in sich haben sich manchmal anfühlt wie eine, sagen wir wie es ist, wie eine harte Kackwurst im Unterbauch.
Oder auch darüber, dass ich extremst beeindruckt bin, wie viele Parallelen es zwischen Hundewelpen und Kindern gibt.
Und wenn ihr darüber mehr hören wollt oder wissen, in welcher Schwangerschaftswoche ein Baby so groß ist wie ein Waschlappen, dann hört unseren Podcast Mom and Dad Jokes. Jeden Sonntag gibt es neue Folgen, überall da, wo es Podcast gibt.
Adolf Hitler sagt nämlich in seinem Land Namibia, eine von 4 jungen Frauen erlebt Gewalt in der Partnerschaft. 90% der Täter von intimer Gewalt in der Partnerschaft sind Männer. Und er sagt, das ist so besorgniserregend für unser Land. Die meiste der sexuellen und häuslichen Gewalt wird eben von Männern ausgeübt. Und dagegen tritt er an. Das macht er relativ deutlich und öffentlich. Und aufgrund seines kuriosen Namens erfährt die ganze Welt davon. Auch wir haben davon erfahren. Wie gesagt, nicht die allerjüngste Meldung, aber zumindest für uns ein Fundstück, was wir euch nicht vorenthalten wollten. Adolf Hitler kämpft gegen toxische Männlichkeit.
Und jetzt noch ein Thema der Woche.
Der Habeck will die Heizung verbieten.
Ah, ich wusste, du hast doch noch was auf dem Herzen.
Der Habeck will die Heizung.
Auf dem kalten Herzen.
Ja. Es ist ja alles wieder. Also,
wie viel Grad hast denn du eigentlich gerade dabei hier?
Ich habe es mir richtig mollig gemacht.
Ist so, ja?
Ja, ja, ich habe mir so ein Lagerfeuer inzwischen aufgebaut. Ja, ja, ich habe mir so ein Lagerfeuer aufgebaut und da verbrenne ich jetzt alte Ikea-Schränke. Die mussten eh weg.
Ja, die sind voll mit Formaldehyd. Die müssen verbrannt werden.
Also, ihr habt es bestimmt mitbekommen. Robert Habeck zusammen mit der Bundesbauministerin will ab 2024 neue Gas- und Ölheizungen verbieten. Und das Wort Verbot macht sich immer sehr gut in Schlagzeilen und dann können nämlich alle sich gleich wieder schön drüber aufregen. Ist es so? Also ich meine, wie ist das? Wie?
Naja, also ich glaube, es sollen keine neuen Heizungen mehr eingebaut werden, die fossile Brennstoffe verfeuern. Es gibt dazu noch so eine Art Bestandsschutz, also auch alte Häuser, also bestehende Heizungen sollen 30 Jahre lang installiert bleiben dürfen, aber nach 30 Jahren werden die also auch angeguckt und die soll man sie auch verbessern oder ersetzen. Naja, es ist schon ein bisschen schwierig, ne? Wir sind in einer wirtschaftlich sehr angespannten Lage. Die Rezession ist nach wie vor unglaublich hoch. Das Geld vernichtet sich von alleine quasi monatlich um 10%. Und das jetzt schon x Monate in Folge. Die Kaufkraft ist also deutlich geschwächt. Gleichzeitig sind die Erzeugerpreise wahnsinnig hoch, also für Lebensmittel und auch noch für Energie. So, und jetzt kommt Habeck mit einem, sagen wir mal, weiteren Kostentreiber. Kann keiner gut finden.
Ja, also man muss vielleicht nochmal zum Hintergrund sagen, also neue Heizsysteme ab 24 sollen, und das hat auch der Koalitionsvertrag längst festgelegt, sollen zu 2/3 aus erneuerbaren Energien gespeist werden. Das heißt nicht, dass Gasheizungen damit komplett aussterben, sondern vielleicht nur noch 1/3 dann von neuen Heizsystemen erfüllen. Alles andere soll über Solar, Wärmepumpe, Fernwärme, Biomasse etc. abgedeckt werden. Und jetzt sagst du, das ist natürlich teuer. Habeck ist natürlich nach heftiger Kritik, vor allem vom Koalitionspartner FDP, auch sehr lustig. Ein bisschen hat er es wieder abgeschwächt und hat gesagt, naja, es wird jetzt alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wurde. Es soll Übergangslösungen geben. Er behauptet, keiner wird allein gelassen. Es gibt Förderungen und so weiter. Und natürlich sollen auch Menschen mit zu geringem Einkommen trotzdem so unterstützt werden, dass sie sich im Zweifel auch ein neues Heizsystem leisten können. Ich finde auch, man muss da sehr genau aufs Detail gucken, was heißt denn das eigentlich, wie wird denn am Ende das Gesetz aussehen? Jetzt war die Aufregung mal wieder groß, typische Empörungsgesellschaft. Ich glaube, es wird tatsächlich nicht so hart kommen, wie es am Anfang klingt, weil das kriegt er gar nicht durch seine Koalition durch. Und selbst wenn, muss es eben entsprechende Förderungen und Unterstützungsmöglichkeiten geben.
Ja, aber du weißt, die Förderung ist meistens ein KfW-Kredit, Kreditanstalt für Wiederaufbau. Mhm. Und das ist ein Kredit, ne, den musst du zurückzahlen. Es ist nicht so, dass du es geschenkt bekommst.
Ja, aber es ist ja jetzt schon so, dass zum Beispiel Energieberatung und sowas, du kannst fast 40% Förderung für neue Wärme- und Heizsysteme dir vom Staat mitfinanzieren.
Ja, das ist schon eine Menge. Das stimmt, aber es ist auch nicht das Erste, was sozusagen auf der Liste steht. Auch in diesem Jahr ist das neue EEG, das Erneuerbare Energiengesetz, auch bei Bauten in Kraft getreten. Sieht zum Beispiel vor, dass wenn du neu baust, klar, musst du zum Beispiel, in Berlin gilt ab diesem Jahr die Solarpflicht. Mhm. Wenn du jetzt einen Neubau richtest, musst du Solarzellen aufs Dach stellen. Ist ja an sich auch richtig, ne? Mhm. Also finde ich auch ganz gut. Die gilt aber auch, wenn du eine Bestandsimmobilie verkaufst, beziehungsweise kaufst, bei Eigentümerwechseln. Auch da sind Sanierungspflichten im Energiesektor jetzt vorgeschrieben. Also ein Dach muss zum Beispiel nur energetisch gedämmt werden oder mit Solarzellen bedeckt werden, wenn es ohnehin gemacht wird, also wenn man es ohnehin sanieren muss, ne, zum Beispiel als baufällig ist oder reinregnet. Und aber teilweise müssen so Einfachverglasungen aus den Fenstern raus, ne? Gegen Dreifachverglasungen. Es ist ja alles an sich richtig, ne? Wir sind ja auf dem richtigen Weg, Energie einzusparen, Energierückgewinnungssysteme zu installieren und so weiter und so fort. Also da gibt es auch tolle Sachen. Also mein Freund Lutz zum Beispiel, der wohnt in einem Haus, das ist sogar schon etwas älter, ich glaube schon 10 Jahre alt oder 8 Jahre alt. Das wurde damals aber schon nach tollen energetischen Sachen. Die haben Dreifachverglasung, die haben Solarzellen auf dem Dach und die haben selbst so Sachen wie im Aufzug, ja, wenn der bremst, speist dir die Energie, die er zum Bremsen mal wieder ein. Also
rekuperieren.
Rekuperieren, ja toll. Und also die haben überall so Energierückgewinnungssysteme und der muss fast gar nicht heizen. Die haben Wärmepumpen und durch die Dreifachverglasung heizt sich das auch durch die Sonne unglaublich auf. Also ganz toll, ne? Also es ist auch für ihn jetzt auch wirklich geldwerter Vorteil, weil die Energiepreise so teuer geworden sind. Also das ist sicherlich alles unterstützenswert. Die Frage ist nur, kann sich's jeder leisten? Und sind die Bürger nicht ohnehin schon so, laufen auf dem Zahnfleisch nach den teuren Energiepreisen?
Also 2 Punkte dazu. Also erstens, vollkommen klar, auch da muss man natürlich bei dem noch nicht mal da liegenden Gesetzentwurf ganz genau schauen, wer kann wo unterstützt werden, wer muss wo unterstützt werden, wer versucht dann wieder den Staat zu prellen, indem er irgendwelche Förderungen einstreicht, die er gar nicht braucht und so weiter. Also das muss man natürlich ganz klar im Auge behalten, aber auch da empfehle ich, den Blick aufs große Ganze erstmal zu richten, nämlich wir haben es verdammt nötig, dass so ein Gesetz in irgendeiner Form kommt. Wir müssen auch den Bau- und Energiesektor müssen wir natürlich CO2-neutral kriegen, denn die Ziele, die erreichen wir jetzt schon alle nicht, die wir uns alle selbst gesetzt haben. Also dieser Staat hat sich verpflichtet, klimaneutral zu werden. Also müssen wir einfach so schnell wie möglich anfangen. Ich finde, im Detail muss man ganz genau schauen, wie du es vollkommen richtig sagst, dass da niemand überfordert wird, finanziell überfordert. Dass wir aber einen solchen Weg gehen müssen, steht außer Frage. Deswegen finde ich das wirklich spannend, wie mein Lieblingskoalitionspartner FDP wieder argumentiert. Die sprechen dann von Verschrottungsorgie, die Habeck gerade anstellen will, weil er jetzt alles verschrotten will. Wir sollten doch lieber mal, heißt es da aus der FDP, aus dem Bundestag sogar, wir sollten doch lieber mal versuchen, die alten Kessel mit... mit E-Fuels und Wasserstoff weiter zu versorgen, wo dann innerhalb kürzester Zeit also Physiker sich zu Wort melden und sagen, hä? Also die FDP kann wirklich vieles fordern, aber sie wird die physikalischen Gesetze nicht ändern können. Die FDP hat sich ja so ein bisschen in E-Fuels so rein verbissen, auch was Verbrennungsmotoren und so anbelangt.
Ja.
Obwohl diese Technologie, ich bin auch total technologieoffen, aber ich lasse mich dann von Physikern belehren, die sagen, pass auf, die hat so einen geringen Wirkungsgrad, diese E-Fuels und zumal in alten Öl- und Gasheizungen, das ist alles völlig absonderlich, was da gefordert wird. Und ich muss leider sagen, ich habe das Gefühl, der ein oder andere versucht da, die Bürger und Bürgerinnen für dumm zu verkaufen. Einfach aus einer politischen Profilierungssucht heraus. Und diese Diskussion zumindest wird uns ganz offenbar nicht weiterführen. Dass wir Habeck auf die Finger gucken müssen, steht außer Frage. Aber jetzt irgendwie zu behaupten, dass wir uns mit E-Fuels aus noch viel mehr stromintensiven Technologien irgendwie unsere alte Gasheizung retten können in den nächsten 30, 40 Jahren, ist einfach totaler Quatsch.
Ja, man könnte natürlich Biogas nochmal ins Feld führen, aber das wird wahrscheinlich auch nicht reichen, das für alle zur Verfügung zu stellen. Also wie wäre es mit kleinen Atomkraftwerken?
Kleine Atomkraftwerke. Also ich habe tatsächlich nachgelesen, wenn das, was die FDPler gerade so fordern an E-Fuel-Geschichten und synthetischen Gasstoffen, die man theoretisch auch herstellen kann, mit unter Zuhilfenahme von Wasserstoff und so, wenn man das alles aus erneuerbaren Energien herstellen wollte, diese wirklich sehr ineffizienten Technologien, dann bräuchte man die doppelte Stromproduktion, die wir jetzt schon haben. Und wir wollen ja alles elektrifizieren. Ne? Wir wollen ja überall, wollen wir CO2-neutral wollen. Das heißt, alles mit grünem Strom machen. Es ist völlig utopisch. Das ist nicht bezahlbar, es ist ineffizient und es wird den Wirtschaftsstandort Deutschland lustigerweise viel mehr schwächen, als wenn man sagt, ja gut, in Gottes Namen, wir müssen irgendwann vom Öl weg.
Ja, ja, klar, aber wenn du jetzt der wärst, der so eine Ölheizung im Keller hat, angenommen, du hast dir so mit Mühe und Not ein Häuschen in Pankow gekauft, so ein kleines Reihenhäuschen, dann, weißt du, und dann kommt jetzt einer und sagt, aber die Heizung musst du jetzt nächstes Jahr erneuern, dann weiß ich nicht, kann sich jetzt nicht vielleicht jeder leisten. Ich denke, vielleicht ist hier auch ein Anreizsystem besser, dass man sagt, für die, die das Geld übrig haben, statt eines neuen Autos, eine tolle neue Heizung, du sparst ja nicht nur Geld und kriegst noch was dazu. Ich weiß nicht, dann wird sicherlich eine Lösung geben, dass man vielleicht erst über Anreizsysteme, ich denke mal an Folgendes, guck mal. Nach der Wende gab es Zinsabschreibemöglichkeiten, Sonderabschreibemöglichkeiten, wenn man im Osten investiert hat, ne? Zum Beispiel in dem Häuser saniert wurden. Ne? Wenn du noch weißt, wie der Prenzlauer Berg aussah nach dem Mauerfall, da war alles schwarz wie ein Schuh, das sah alles aus wie 1945, da waren über noch Ofenheizungen drin und alles war richtig runtergekommen. Du, das ist ruckizucki mit dem ganzen Geld aus Westdeutschland, alles innerhalb von, weiß nicht, 20 Jahren tipptopp saniert worden. Ist jetzt auch nicht unbedingt, gefällt nicht jedem, ja, und Gentrifizierung mal ausgeklammert, ja. Aber da ist mit sehr viel Aktivierung von Privatvermögen über Sonderabschreibemöglichkeiten wirklich extrem viel bewegt worden. Ja. Ja, aber, und da sind ja auch energetische Sanierungen, da sind halt jetzt Gasheizungen eingebaut worden zu dem Zeit, der richtig war. Entschuldigung, und dann bin ich auch schon fertig. Weißt du, und so eine Lösung könnte viel interessanter sein. Dann ist es nämlich keine Vorschrift und kann vielleicht noch einen ganz anderen Wirkungshebel haben.
Also wenn ich das richtig sehe, ist das ja auch vorgesehen, ja. Ne? Also Steuervorteile und aber auch direkte Subventionen. Also ich glaube, beides spielt dann eine Rolle, also weil du einfach steuerlich besser rauskommst. Und dahinter, also jetzt mal unabhängig davon, was der richtige Weg dahin ist. Ich glaube, was man da bei dieser Diskussion wie bei allen Klimadiskussionen nicht vergessen darf, wir müssen es sowieso irgendwann tun. Wir müssen sowieso irgendwann investieren. Ja, ja. Die Folgekosten sind viel, viel, viel höher, wenn wir es jetzt nicht tun. Das heißt, alles, was man jetzt investiert, kriegst du später ja wieder zurück. Du hast von deinem Freund gesprochen, klar, der auf einmal jetzt bei hohen Gaspreisen und hohen Strompreisen da sitzt und sich ins Fäustchen lacht. Das ist absolut genau richtig. Und ich von wegen der arme Mann, der mit seiner alten Heizung da rumsitzt, ich bin ja einer von denen. Wir haben doch schon so oft darüber gesprochen, seit 3 Jahren versuche ich unser Haus irgendwie ein bisschen energiesparender zu bekommen. Es ist wahnsinnig schwierig. Ich meine, brauche ich niemandem zu erzählen, der sich so ein bisschen jetzt gerade mit Bauen und Wohnen auseinandersetzt. Es gibt keine Handwerker. Die Energieberater, die melden sich immer erst bei mir. Meine Hausverwaltung ist auch schon ganz am Verzweifeln. Die melden sich immer erst, wollen alle Unterlagen. Man hat stundenlang alles zusammengetragen, eingescannt, weitergeschickt und dann antworten sie nicht mehr. Weil sie einfach so viele Aufträge haben und es einfach gar nicht mehr nötig haben, sich mit solchen kleinen Hausgemeinschaften wie bei uns, und ich meine, wir sind gar nicht so klein, wir sind ganz normales Berliner Mehrfamilienhaus, wir arbeiten wirklich hart daran und es ist gerade sehr, sehr schwierig. Aber tatsächlich, wir haben das Problem, habe ich auch schon mal erzählt, wir haben so eine halbmarode Gasheizung. Die ist im letzten Winter schon zweimal ausgefallen. Das heißt, wir müssen so oder so irgendwas tun. Und jetzt stehen wir vor der bescheuerten Situation, dass wir noch kein tragfähiges Konzept für unser altes Haus haben in Sachen Wärmepumpe, Solartechnik und so weiter, weil das alles bürokratisch so schwierig ist und lalala. Und wir müssen aber trotzdem irgendwas mit dieser Heizung machen, weil sonst stehen wir nächsten Winter einfach im Kalten. Das geht nicht. Also, und jetzt haben wir total Druck von der einen Seite und total wenig Sicherheit von der anderen Seite, weil nämlich dieses bekloppte Gesetz jetzt auch mit dem FDP-Beschuss natürlich erstmal so schnell gar nicht kommen wird. Das heißt, wir müssen jetzt handeln, wissen aber noch gar nicht, in welchem rechtlichen Rahmenbedingungen. Und da komme ich zu dem Punkt, ich war bei so einem Unternehmerstammtisch, die sagen, ey, ganz ehrlich, von wegen Verbot oder Nicht-Verbot, die sagen, ganz ehrlich, uns ist es fast schon egal. Schafft einfach Regelungen, die Planungssicherheit geben. Wir wollen endlich planen. Wir wir sind sowieso überzeugt, dass wir in eine grüne Zukunft müssen. Wir wollen nur einfach jetzt klare Regeln, und zwar für alle, von wegen Wettbewerbsgesellschaft. Wir wollen klare Regeln für alle, an die sich alle halten. Macht die schnell, wie auch immer die ausgestaltet sind, macht einfach eine Regel. Dieses Rumeiern, auch dieses koalitionäre Rumeiern, das hilft einfach keinem weiter. Mir persönlich als Privatmann auch nicht. Ich habe einen echten Prass, weil ich hier auf dem Gaspulverfass sitze und nicht weiß, was draus wird und rege mich tierisch auf. Hätten wir jetzt die Regelung schon, wäre es für mich viel einfacher. Ein Energieberater und eine neue geothermische Wärmepumpe für 10 Euro zu kaufen.
Verstehe ich. Also ich denke auch, das ist das, was es braucht. Ich will trotzdem noch mal ganz kurz zu diesem Anreizsystem zurück, nicht? Wie es damals irgendwie gemacht wurde nach der Wende. Denn auch in Amerika ist doch gerade, du hast sicherlich davon gelesen in der Presse, dass unheimlich viel Technologie und auch vor allem Umwelttechnologie momentan nach Amerika abwandert. Selbst ganze Industrien, also selbst Batteriefabriken überlegen jetzt, die Ansiedlung am Standort in Deutschland zu überdenken und nach in Amerika zu gehen, weil die haben ja diesen wahnsinnig großen Milliardenschweren Energiepakt gemacht und die haben nämlich auch ein System da drin, das nennt sich Tax for Equity. Das hat mir damals Professor Stefan Breidenbach von German Zero, der hier auch bei uns gesprochen hat im Podcast, erklärt. Tax for Equity heißt, du kannst also quasi das Geld komplett das einfach abschreiben. Du nimmst es quasi nicht von deinem Geld, sondern als Steuererleichterung. Dann ist es für dich quasi ein doppelter Gewinn.
Na gut, aber eine Steuererleichterung ist doch eigentlich eine Subvention. Das würde ja bei uns auch so gehen, in Teilen. Also du kriegst halt eine Steuererleichterung, wenn du eine neue Heizung einbaust. Das ist doch.
So klang es aber nicht bei der FDP und auch nicht bei der Kritik von der CDU. Es klang ja eher so, dass es eine Vorschrift wird. Aber wie auch immer, also ich bin sicher, da wird man eine Lösung finden, die sowohl sozialverträglich ist, die umsetzbar ist und die große Menge an ja doch gehorteten Barvermögen oder generell Vermögen, liquiden Mittel in Deutschland aktivieren kann.
Gehe ich auch davon aus, allein die, wie viele Leute jetzt auf einmal Energieberater und Beraterin werden, weil sie wissen, das ist die goldene Zukunft.
Aber du hast mit irgendeinem Physiker gesprochen und eine Wasserstoffheizung gibt es noch nicht tatsächlich, ja? So eine Brennstoffzelle?
Theoretisch möglich ist das. Na, ich habe nicht selber mit Physikern gesprochen, ich lese einfach Zeitung. In meinem Freundeskreis gibt es ja nur so Kulturfuzzis, die von nichts eine Ahnung haben. Nee, ich lese da nicht. In dem Fall lese ich Zeitung. Doch, Brennstoffheizung gibt es auch schon, aber wie bei dieser Technologie insgesamt, der Wirkungsgrad, man kann es am E-Auto am leichtesten sehen. Also beim E-Auto steckst du 100% Energie rein, aus idealerweise erneuerbarem Strom. Und auf die Straße kommen 64% dieser Energie in Bewegungsenergie. Das heißt, du verlierst auf dem Weg von der Erzeugung bis zur Straße, verlierst du dementsprechend 36%.
Ja.
Du verlierst 36% Energie auf dem Weg. Bei der Brennstoffzelle kommen nicht 64% auf der Straße an, sondern nur noch 27%. Und?
Wirklich?
Ja, 27%. Das heißt, du verlierst 2/3 der aufgewandten Energie verlierst du auf dem Weg. Und jetzt kommt das dritte, E-Fuels, FDP-Liebling, da kommst du nur noch bei 20% an. Das heißt, du verlierst auf dem Weg 80% Energie. Selbst wenn jetzt im idealsten aller Fälle, das ideale Szenario, der Wirkungsgrad wird noch wahnsinnig erhöht, dann kommst du rein aus physikalischen Gründen beim Verbrenner nicht auf mehr als, sagen wir, 25-30%. Es wird niemals effizienter werden. Geht nicht. So. Und das ist natürlich bei der Brennstoffzelle im eigenen Haus, wobei ich das auch irgendwie gruselig fände, Brennstoffzelle im eigenen Haus wird es ähnlich sein. Du kannst da ein bisschen was noch machen, aber viel mehr kriegst du da nicht raus. Eine Wärmepumpe ist aktuell und eine Solaranlage ist aktuell das Effizienteste.
Ja, nachdem wir ja quasi ja schon irgendwie, glaube ich, du die Hälfte des Podcasts über deine Solarzelle sprechen, du hast dir ja schon so Weihnachten gewünscht, hoffe ich ja, dass du sie bis 2024, wenn das Habeck'sche Gesetz vielleicht mal gilt, endlich hast. Also,
aber Freunde, nur wenn der Habeck mir vorher die Steuererleichterung gibt, dass ich hier in der Nachbarschaft noch Geld sammeln kann. Wie du vollkommen richtig sagst, gibt ja immer mal Leute, die noch 1.000 übrig haben, die sollen da alle rein investieren, weil es sich steuerlich lohnt. Das würde sich ja total, also ich fände es super.
Genau. Also so drücken dir die Daumen für deine gesamte energetische Umrüstung, dass du auch im nächsten Winter noch Wärme hast in deiner Wohnung. Und
so, und ganz zum Schluss noch eine gute Nachricht. Hast du eine?
Du, ich habe ein paar gute Nachrichten, die aber jetzt gar nicht dazu passen. Also eine wahnsinnig gute Nachricht zum Beispiel. dass es jetzt gelungen ist, einen Mann, der auch das Pech hatte, HIV und Leukämie zu haben. Also HIV und Leukämie, muss man sich mal reinsehen, der ist komplett geheilt von beidem mittels einer Stammzellentherapie. Stammzellen, die genetisch verändert wurden, dass sie die beiden Krankheiten besiegen. Ist das nicht unfassbar?
Das
gibt doch Hoffnung.
Das ist wirklich,
oder?
Das finde ich eine wirklich gute Nachricht.
Keins von beiden wünsche ich jedem von uns und überhaupt niemandem, aber generell ist es nicht ein unglaublicher Hoffnungsschimmer, selbst bei so einer Doppelbelastung. Dieser Mensch, dem strahlt wahrscheinlich die Sonne aus dem Arsch. Und das wünsche ich dir auch, mein Freund.
Weil wir nämlich am
Macht
Ende,
auch warm.
Man darf das auch nicht vergessen, ich freue mich darüber. Also Sonne aus dem Arsch, das freue ich. In dem Moment, ist jetzt keine Lüge, in diesem Moment geht hinter der Wolke die Sonne hervor. Es ist zwar nicht mein Arsch gewesen, aber immerhin Sonne hinter der Wolke hervor.
Ich habe einen guten Draht zu Gott.
Ja, finde ich gut, hast du gut gemacht. Und nicht vergessen, wir müssen alles erwarten, auch das Jute.
Genau.
Tschö.
Tage wie diese. Mit Alex Bräucher und Jo Schück. Eine Produktion von M hoch 2.